Ganz herzlichen Dank für die gute Hinführung zur Predigt. Durch das Kinderprogramm, durch den Kinderteil, durch die Lieder, durch das Bekenntnis, das Programm. Das tut gut, dass wir so auf das Thema Heiliger Geist auch hingewiesen werden. Diese Predigt heute steht in einer Reihe, die vor 14 Tagen begonnen wurde, über die Trinität. Da hatten wir etwas über Gott den Vater gehört, letzten Sonntag über Gott den Sohn, heute über Gott den Heiligen Geist. Das apostolische Glaubensbekenntnis haben wir schon miteinander gelesen und dort auch den dritten Artikel über den Heiligen Geist. Interessant ist ja, dass im Glaubensbekenntnis, ich glaube an den Heiligen Geist, gleich dann steht die heilige christliche Kirche oder die heilige allgemeine christliche Kirche. Denn der Heilige Geist hat offensichtlich unmittelbar damit etwas zu tun. Und so gab es in der Kirchengeschichte zahlreiche Bewegungen, die auf das Wirken des Heiligen Geistes einen Schwerpunkt legten. Zum Beispiel der Montanismus. Schon im 2. Jahrhundert, sehr früh in der Kirchengeschichte, gab es einen Herrn Montanus, der für sich beanspruchte, der Paraklet, der Tröster zu sein, den Jesus verheißen hat in den Abschiedsreden des Johannesevangeliums. Er sagte, ich bin der Montanus, ich bin der Paraklet, der verheißen wurde von Jesus. Er trat in Gestalt dieses Parakleten auf. Das Montanismus hat nicht lange überlebt. Die Joachimiten im Mittelalter machten etwas Ähnliches. Dort gab es einen Kirchenführer, Joachim von Fiore, der im 13. Jahrhundert auftrat und der das Zeitalter des Heiligen Geistes erwartete. Der sagte, nach dem Zeitalter Gottes, also des Vaters, das ist so Altes Testament. Und dann kam ja Gott, der Sohn, das ist so das Zeitalter der Kirche, bis ins 13. Jahrhundert, bis eben der Joachim von Fiore auftritt. Und dann die Pfingstbewegung im 19. Jahrhundert, wo es Menschen gab, die ein großes Verlangen hatten nach unmittelbarer Geisterfahrung. Wenn wir auf das Thema Heiliger Geist stoßen, ruft das sehr unterschiedliche Reaktionen bei uns hervor. Von völliger Begeisterung bis zu völliger Abwehr. Damit umzugehen, ist eine Kunst. Ich denke, dass jeder von uns bestimmte Erfahrungen damit gemacht hat, mit diesem Thema Heiliger Geist. Für die wenigsten wird es wirklich ein Problem sein. Aber viele haben doch Erfahrungen, die sehr spannungsgeladen sind. Und so ruft der Heilige Geist eben unterschiedliche Reaktionen hervor, dieses Thema. Es ist ein großes Thema und es ist in einer Predigt nicht umfassend zu behandeln. Also diesen Anspruch, dem kann ich nicht gerecht werden. Ich werde heute auch nicht über die Geistesgaben reden, auch nicht über die Lästerung wider den Heiligen Geist, die Jesus anspricht, sondern ich möchte euch mitnehmen auf einen Weg in bestimmte biblische Zeugnisse über den Heiligen Geist. Denn nach dem biblischen Zeugnis und auch nach dem apostolischen Glaubensbekenntnis ist der Heilige Geist die dritte Person der Trinität, der Dreieinigkeit Gottes. Im Alten Testament wird er Ruach genannt im Hebräischen oder Pneuma in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments. Neuen Testament, das Pneuma, der Geist. Viele Bibelstellen reden vom Geist Gottes und in diesen Bibelstellen schlägt sich auch Glaubensgeschichte nieder. Interessant ist aber, dass konfessionell sehr verschieden damit umgegangen wird. Christoph Rettinger hatte ja darauf hingewiesen, so Lieder zu dem Thema zu finden, ist nicht einfach in unserem Kontext. Geht mal in die Pfingstgemeinden, da gibt es ganz andere Lieder, die wir nicht in unserem Liedschatz haben und auch nicht in unserem Gesangbuch finden. Aber so ist das Bemühen da, aufgrund des biblischen Zeugnisses dieses Thema zu erschließen. Denn Heiliger Geist ist nichts Abstraktes, sondern sehr konkret. Und ich glaube, das Kinderprogramm hat das heute sehr deutlich gemacht, was dahinter steckt. Es gibt aber, wenn man Bibel liest, sehr menschliche Vorstellungen vom Geist Gottes. In jedem Fall aber ist es Gott selbst, der durch seinen Heiligen Geist Geschichte macht. Es gibt viele Aussagen in der Bibel, in denen deutlich wird, was durch den Heiligen Geist geschieht. Aber es gibt kaum unmittelbare Aussagen darüber, was der Heilige Geist ist. Besonders im Neuen Testament wird deutlich, das, was der Heilige Geist wirkt, kommt von Christus her und hat in ihm seinen Grund und verbindet mit ihm, besonders in den Abschiedsreden des Johannesevangeliums. Aber schauen wir erstmal in die Geschichte Israels. Was wird da mit dem Heiligen Geist eigentlich? Was wird da gesagt? Gottes Geist ist es, der Leben wirkt. Es ist das Schöpfungswirken Gottes. Gleich am Anfang der Bibel, im 2. Vers, steht, der Geist Gottes schwebt auf dem Wasser, ist bei der Schöpfung unmittelbar beteiligt. Und wenn Leben entsteht, ob das menschliches Leben ist und anderes Leben, heißt es zum Beispiel in den Psalmen, durch den Geisthauch seines Mundes wird alles ins Dasein gerufen. Gottes Atem erfüllt die Welt. Und auch weiter heißt es an anderen Stellen, in Genesis und auch bei Hiob, Gott schafft den Menschen, versieht ihn mit Lebensodem, dem Lebenshauch, und zieht seinen Geisthauch auch zurück. Auch das kommt vor, im Hiob wird das geschildert. Das heißt, Leben und Sterben hat etwas mit dem Geist Gottes zu tun. Dass ein Kind entsteht, ist nicht nur eine biologische Sache, nicht ein Akt der Biologie. Gott ist selbst am Werk. Und wenn ein Mensch stirbt, ist das etwas, was nicht mehr in unserer Verfügungsgewalt steht, wo auch Gott am Werk ist. Und wenn Paulus davon spricht, dass man im Herrn leben und sterben kann, leben wir, so leben wir im Herrn, sterben wir, so sterben wir im Herrn, ist das mehr als eine Glaubenssache, ein Bekenntnis, sondern Gott selbst ist am Werk, durchdringt das Leben. Der Geist Gottes ist also Gott selbst, sofern er denn in den Geschöpfen, zumal im Menschen, die Kraft zum Leben ist. Und schon im Alten Testament gab es besondere Geistbegabungen und Geistwirkungen. Zum Beispiel künstlerische Befähigungen. Ich war überrascht, dass der Geist Gottes zum Beispiel bei der Herstellung der Stiftshütte eine Rolle spielt. Oder bei der Herstellung der Geräte zur Anwendung im Heiligtum. Da ist der Geist Gottes am Werk. Nach dem, was in 2. Mose 31 und 35 zu finden ist. Der Heilige Geist macht auch Menschen politisch fähig. Er ist zuständig für politische Befähigungen. Wenn zum Beispiel dem ersten König Israels, Saul, der Geist Gottes gegeben wird, um sein königliches Amt auszuführen. Aber dieser Geist auch wieder genommen wird, ein erschreckendes Ereignis, um dann David verliehen zu werden. Das ist eine geistliche Sache mit dem Geist Gottes. Der Geist Gottes hat auch ekstatische Kraft. Im Buch der Richter findet man das immer wieder, dass verschiedene Richter diesen Geist Gottes hatten und dadurch aus sich heraustreten konnten. Oder auch Saul wird gefragt, ist er unter den Propheten, wenn er auf einmal redet und tanzt und Gott durch seinen Geist verhindert, dass Saul den David packen kann, weil der Geist Gottes den Saul erfüllt und es verhindert, dass David verhaftet wird. Auch eine spannende Geschichte, 1. Samuel 19. Und dann bei den Propheten. Gericht und Heil wird durch Gottes Geist angesagt, wo Geist Gottes und Wort Gottes zusammentreffen, wo Menschen durch den Geist Gottes zum Mund Gottes werden. Heils- und Gerichtspropheten, wo das Gericht deutlich macht, dass Gottes Geist den tödlichen Konflikt zwischen Israel und Gott offenbar macht und umgekehrt das Heil, dass Gott durch seinen Geist ein neues Herz schafft, Wollen und Tun verändert und einen Menschen neu macht. Schon im Alten Testament wird an bestimmten Stellen sogar der Unterschied zwischen den Geistlichen, also den Priestern, und den Laien überwunden, wenn verheißen wird, auf alle wird Gott seinen Geist ausgießen. Auch hier nachzulesen, deswegen habe ich diese Stelle aufgeschlagen heute. Gott wird seinen Geist ausgießen auf alle. Derselbe Heilige Geist schafft aus dem Nichts das Leben in der Schöpfung und schafft auch aus missbrauchtem, verdorbenen, erstorbenen Leben das neue Leben. Und das ist eine Herausforderung, der jeder Mensch sich stellen muss immer wieder. Und wie ist es im Neuen Testament mit Jesus Christus und seiner Gemeinde? Pfingsten wird es deutlich. Durch Jesus Christus kommt der Heilige Geist über alle, die an ihn glauben. Sie haben sich am Namen Jesu versammelt. Sie haben an ihren Herrn geglaubt, auf ihn vertraut und dann kommt der Heilige Geist über sie. Und der Geist Gottes spielt auch beim Leben Jesu eine entscheidende Rolle als Sohn Gottes. Bei der Empfängnis und Geburt spielt der Heilige Geist eine Rolle. Im Glaubensbekenntnis haben wir es ja auch gesprochen. Ja? Wie heißt es dort? Empfangen durch den Heiligen Geist. Die Taufe durch Johannes, auch dort spielt der Geist Gottes eine Rolle. Dies ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören, die Stimme. Und Paulus spricht davon, dass Jesus Christus als Sohn Gottes erwiesen ist im Heiligen Geist durch die Auferweckung von den Toten. Das heißt, bis dahin reicht die Kraft des Heiligen Geistes, die Auferstehung von den Toten. Und Jesus Christus ist der, der er ist, durch den Heiligen Geist. Ein Vergleich zwischen Alten und Neuem Bund. Die Propheten des Alten Testaments, des Alten Bundes, die redeten und handelten im Geist, wenn sie von ihm ergriffen wurden. Sie bekamen einen klaren Auftrag vom Geist Gottes her. Jesus dagegen redet und handelt, weil er vom Geist Gottes erfüllt ist. Die Propheten redeten dann, wenn sie ergriffen wurden. Jesus redet und handelt, weil er von Gottes Geist erfüllt ist. Bei den Propheten im Alten Testament konnte man die menschliche Person und das Wirken des Heiligen Geistes unterscheiden. Und bei Jesus ist Person und Erfülltsein vom Heiligen Geist nicht zu unterscheiden. Die Propheten sprachen, so spricht der Herr. Jesus sagt, Amen, ich sage euch. Wer so spricht, begeht entweder eine ungeheure menschliche Anmaßung, wenn er sagt, ich sage euch. Insofern Vorsicht vor Propheten, die so auftreten. Jesus Christus allein hat das Recht, so zu sprechen. Sei es eine Prophetin oder ein Prophet in heutigen Tagen. Jesus spricht, ich sage euch. Propheten sagen, so spricht der Herr. Und das ist auch überprüfbar und hinterfragbar. Wer so spricht, ich sage euch, begeht entweder eine ungeheure menschliche Anmaßung oder ist der vom Geist Gottes Erfüllte, Gott in Person, Jesus Christus. In den Abschiedsreden verheißt Jesus die Sendung des Parakleten, des Trösters des Geistes. Und das geschieht dann auch im Bericht von der Geistmitteilung an die Jünger nach der Auferstehung. Und wie geht es dann weiter? Der Heilige Geist ist auch zuständig für die Sammlung und Sendung der Gemeinde. Wenn ich daran denke, wenn wir das biblische Zeugnis sehen am Karfreitag, treffen wir auf eine hoffnungslos gewordene Jüngerschar. Hoffnungslos, hinter verschlossenen Türen versteckt. Zu Pfingsten ist es dieselbe Jüngerschar, die in aller Öffentlichkeit das Evangelium vom Gekreuzigten und Auferstandenen verkündigt. Gleiche Jüngerschar. Was ist da geschehen? Der Heilige Geist hat das möglich gemacht. Und die Verkündigung des Evangeliums vom Gekreuzigten und Auferstandenen ist Aufgabe bis heute. Den Geist Gottes kann man nicht im Inneren einer Gemeinde kultivieren. Auch nicht im Inneren eines persönlichen Lebens kultivieren. Der Heilige Geist ist es, der nach außen drängt. Der Auftrag, Evangelium nach außen zu tragen, bleibt seit Pfingsten unverändert bestehen. Und erstaunlich ist ja, dass trotz Unterdrückung, Christen sind die am meisten unterdrückte Religionsgruppe dieser Welt. Das muss man sich immer wieder auch vor Augen führen. Es gibt keine religiöse Gruppe in dieser Welt, die so unterdrückt wird wie die Christen. Und das von Anfang an. Trotz Unterdrückung kommen viele Menschen zum Glauben. Die Gemeinde wird zu der missionarischen Bewegung im Römischen Reich, bis in die Kultur- und Religionswelt hinein, bis in die multikulturelle Welt einer Stadt wie Wien. Ostern hat es gezeigt, den hoffnungslos gewordenen Jüngern hat sich der Gekreuzigte als Auferstandener gezeigt. Aber die Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten, die ermächtigte die Jünger, ihrerseits diesen Herrn der Welt zu bezeugen. Erfüllt durch den Heiligen Geist, nicht im eigenen Auftrag. Und so ist es, dass der Heilige Geist in denen, die von ihm ergriffen sind, es bewirkt, einen Aufbruch, der nicht aus inneren Möglichkeiten kommt. Und was sind Zeichen für eine geisterfüllte Gemeinde bis heute? Ich glaube, eine Gemeinde, die mit der Gegenwart des Heiligen Geistes rechnet und darum weiß und damit lebt, kann nicht anders als dazu getrieben sein, den Namen Jesus und das Evangelium öffentlich zu machen. Im Heiligen Geist liegt immer ein Impuls zur Mission und Evangelisation, weil der Name Jesus in die Welt hinausgetragen werden muss. Der Geist Gottes führt zum gemeinsamen Bekenntnis zu Jesus Christus und auch zur Sammlung einer neuen Lebensgestalt in dieser Welt. Wir haben es erlebt bei Pro Christ hier in Wien. Es gab im Vorfeld von Pro Christ ganz viel Streit und Auseinandersetzungen. Es ging um Macht und Einfluss und Rivalität. Aber in dem Moment, wo wir gesagt haben, stopp, wir müssen hier umkehren, uns geistlich neu orientieren. Wir müssen gemeinsam Christus verkündigen, diesen Auftrag sehen. In dem Moment waren wir in der Lage, Pro Christ zu machen, mit 8 Gemeinden und 6 Gemeinden, die es dann auch finanziell getragen haben, und wir waren dabei. Aber wenn der Geist Gottes eine Gemeinde sammelt über Konfessions- und Gemeindegrenzen hinaus, gehört dazu immer die Sendung in die Welt. Der Geist Gottes treibt also zur Verkündigung. Er leitet auch in Erfahrungen hinein, dass Menschen Erfahrungen machen, Gott verändert mein Leben. Was passiert da? Da muss sich auf einmal ganz viel ändern. Er überschreitet Grenzen aller Art, weckt den Glauben in denen, die das Wort hören, und erfüllt sie wiederum mit Heiligen Geist. Es geht also weiter. Wichtig dabei ist aber, dass die geistgewirkte Verkündigung immer Christusverkündigung ist. Wer im Namen des Geistes Gottes auftritt, muss sich daran messen lassen, ob er Christus verkündigt und nicht sich selbst. Der geistgewirkte Glaube ist auch Christusglaube. Wenn jemand Christ ist, glaubt er nicht an bestimmte Menschen, sondern an Jesus Christus. Daran macht sich wahrer christlicher Glaube fest. Und das ist ein Glaube, der im Heiligen Geist auch gewurzelt ist. Es gibt dagegen Bewegungen, wo man an Personen glaubt, die mit einer unheimlichen und wirklich unheimlichen Autorität versehen sind und auftreten und viel Verwirrung bringen. Geistgewirkte Verkündigung ist Christusverkündigung. Und geistgewirkter Glaube ist Christusglaube. Für Paulus ist relativ klar, 1. Korinther 12, Vers 3 kann man das nachlesen und einfach auch. Das Bekenntnis zu Jesus als dem Herrn, zu Jesus als dem Herrn, ist das entscheidende Kriterium dafür, was in Wahrheit aus dem Geist kommt und was nicht. Und wie wirkt der Heilige Geist in den Gliedern der Gemeinde? Eine Voraussetzung ist gegeben. Alle Glieder der Gemeinde haben Anteil am Erfülltsein durch den Heiligen Geist. Im Alten Bund, da gab es ein Gegenüber. Da gab es bestimmte charismatische Persönlichkeiten, priesterliche, königliche, prophetische Geistträger und die Laien auf der anderen Seite. Im Neuen Bund ist das aufgehoben, weil ein Sein in Christus auch ein Sein im Geist ist. Das heißt, Menschen, die mit Jesus leben, sind vom Geist bestimmt, wenn der Geist Gottes in euch wohnt. Und wer den Geist Christi nicht hat, gehört nicht zu ihm. Das ist deutlich, was Paulus in Römer sagt. Und welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Das heißt, der Geist Gottes nimmt uns hinein in eine Gemeinschaft mit Gott dem Vater und auch in die Gemeinschaft der Geschwister untereinander. Das ist aber eine Gemeinschaft mitten in der Welt eines Widerstreits gegen Gott. Und manche Konflikte, die in dieser Welt existieren und die auch in bestimmten Bereichen der Gemeinde immer wieder auftreten, hat auch ein geistliches Geschehen in sich. Mir hilft es manchmal, in spannungsgeladene Situationen zu schauen, dass Paulus Briefe geschrieben hat. Alle Paulusbriefe sind in Situationen des Konflikts und der Auseinandersetzung hineingeschrieben. Das ist also normal, es gehört dazu. Ist aber auch ein geistliches Geschehen an dieser Stelle. Wir sind eine Gemeinschaft mitten in der Welt eines Widerstreits gegen Gott. Und manchmal reicht das bis in die Gemeinde hinein. Das ist ein Kampf des Geistes gegen das Fleisch, wie Paulus das mit seinen Worten beschreibt. Aber der Heilige Geist wird das Leben eines Menschen, der an Jesus glaubt, auch einer Gemeinde, die sich Gemeinde Jesu nennt, immer mehr prägen. Durch drei Elemente. Damit möchte ich schließen. Durch Glaube, Liebe und Hoffnung. Was den Glauben betrifft, der Geist Gottes ist es, der Glauben wirkt. Er ist die Überzeugungskraft, die für Gott spricht. Sie ist Gottes eigene Kraft, sein Heiliger Geist. Und die Liebe? Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen. Und zwar durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und geistgewirkte Liebe ist das Charisma, die Gabe in und über allen anderen Charismen. 1. Korinther 13. Und schließlich noch die Hoffnung. Paulus beschreibt die Hoffnung für diese Gegenwart und unsere Zukunft so. Er sagt, wenn der Geist dessen, der Jesus Christus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird der, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch den Geist, der in euch wohnt. Geist Gottes ist an der Stelle auch immer wieder Korrektur. Er verweist uns darauf, dass wir endlich sind und begrenzt, dass wir schuldig werden und zum Sterben eigentlich auch vorprogrammiert. Gleichzeitig macht der Heilige Geist eure sterblichen Leiber lebendig durch den Geist, der in euch wohnt. So haben wir eine Hoffnung auf die Erlösung des eigenen Leibes vom Leib des Todes, wie Paulus es sagt, und auch aus diesem Widerstreit und den Konflikten. Dieser Streit, an dieser Stelle schließt sich der Kreis. Paulus hat Hoffnung für die ganze Schöpfung. Und das Wirken des Heiligen Geistes umfasst die ganze Schöpfung, vom Anfang bis zum Ende. Ich möchte schließen mit einigen Versen aus 1. Thessalonicher 5. Dort heißt es, im Schlussgruß, den Geist dämpft nicht, prophetische Rede verachtet nicht, prüft aber alles und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadlich für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Amen.